saß da so und er hätte einfach Brava sagen sollen und Deutsch, ihr Mut jetzt Schluss. Was machen Sie da immer noch? Nicht? Verzeihung, das ist ja. Ja, ja. Fürchterlich. Also, wir sind auf der Seite 124 und die Frage ist, wo von Ihnen noch jemand einsetzen möchte vom letzten Mal her. Wir haben ja begonnen mit dem Descartes in diesem Schreiben an Picot, an seinen Übersetzer, dem er hier erklärt, was er unter Philosophie versteht. Und da waren wir eben so weit gekommen, dass er sagt, es geht darum, also die Grundwahrheiten zu erkennen, das soll vermittelt werden. Und das hat er erstmal skizziert und hat gesagt, es geht um Prinzipien. Die Prinzipien müssen klar und evident sein. Evident heißt einsichtig, da haben wir uns länger darüber aufgehalten. Klar, dass es nicht verschwommen ist, sondern dass man genau sieht, worum es dabei geht. Und jetzt setzt er mit dem nächsten Schritt ein, den Nutzen dieser Philosophie, wozu macht man das? Und da hätte ich gern gezeigt, sagt er, dass sie sich auf alles erstreckt, was der menschliche Geist wissen kann. Und man annehmen muss, dass sie allein es ist, die uns von den Wilden und Barbaren unterscheidet und dass jede Nation umso zivilisierter und kultivierter ist, je mehr Menschen in ihr philosophieren. Also diese Grundfragen stellen. Die Frage ist, wann kann man sich das eben leisten? Nicht, wenn man unmittelbar noch mit der Notdurft der Dinge beschäftigt ist, wenn man daran arbeiten muss, dann geht es natürlich nicht. Es ist jetzt bei Alba so ein Buch rausgekommen, das heißt Wegweiser, also zur Philosophie. Da haben die also 101 Leute, das heißt ja mehrere befragt, aber 101 Leute haben geantwortet, ich auch, so was man so, wozu die Philosophie gut sein soll und was man sich darunter vorstellt und so und was und mit Anekdoten. Und dann hat der Kollege Schweidler geschrieben, die Philosophie sei total überflüssig. Damit will er eben zum Ausdruck bringen, dass sie tatsächlich nicht unmittelbar nützlich ist. Davon ist ja, wie man auch gesagt hat, ist die brotlose Kunst. Man kann nur davon leben, wenn man die wieder anderen beibringt. Und es ist unmittelbar also schwierig, nicht, was man damit macht. Aber sie hat eben diese Chance, das ist das, was Descartes ja hier versucht zu sagen, reflektierter zu leben, bewusster zu leben. Deswegen man das macht, dass man das tut. Das aufzunehmen ist für jeden Menschen in besonderer Weise nicht nur nützlich, mit denen zu leben, die sich diesem Studium widmen, sondern es ist unvergleichlich besser, sich ihm selber hinzugeben, wie es zweifellos weit besser ist, sich beim Gehen seiner eigenen Augen zu bedienen und auf diese Weise die Schönheit der Farben und des Lichtes zu genießen, als die Augen geschlossen zu halten und der Führung eines anderen zu folgen. Das ist jetzt ein typischer Neuzeitsatz, nicht? Die Tradition hat gesagt, warum soll ich mich nicht führen lassen von den Weisen. Asien sagt, keine Weisheit ohne Lehrer. Ich übernehme das von dort her, ich muss es nicht unmittelbar vollziehen, ich muss es wem anders glauben. Der Liebe ist es so ähnlich, man will gar nicht alles erklärt kriegen, sondern man will sich und die Welt aus der Hand des Menschen, den man liebt, empfangen. Und da ist Glauben eine schöne Sache, dass ich das von dort her übernehme. So dass Dostojewski in einer berühmten Briefstelle geschrieben hat, wenn er wirklich, was gar nicht möglich ist, in einen Konflikt käme, zwischen Jesus und der Wahrheit zu wählen, würde er Jesus wählen. Ich weiß nicht, was er sich bei so einem Satz über Wahrheit vorgestellt hat, weil er einerseits sagt, das geht ja auch gar nicht, nicht? Aber um so einfach deutlich zu machen, das heißt, ihm ist dann wichtiger, als über mich zu verfügen, will ich es lieber erzählt kriegen. Also man muss das nicht so ganz so sehen wie der Descartes. Ist es wirklich das Schönste, alles selber anzugucken? Je nachdem, wie toll das einer einem erzählt, mache ich vielleicht lieber die Augen zu und höre mir das an. Also ich wollte es nur einfach so sagen, dass es eine andere Situation ist. Aber hier stehen wir eben ja bei Descartes in diesem Umbruch, in der Zerstörung der bisherigen Gewissheiten und Sicherheiten des Mittelalters. Das löst sich auf. Die Theologen wissen nicht mehr, was los ist. Also die Theologen als die höhere Wissenschaft haben dazu geführt, dass wir Religionskriege haben und Europa in Blut und Tränen ertrinkt zwischen den verschiedenen Mächten. Da bleibt jetzt gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ich muss versuchen, was kann ich denn, wenn ich selber hingucke, rauskriegen. Wo auch sagt, das ist unser Verhängnis, dass wir nicht als Erwachsene geboren werden, sondern erstmal schon von Eltern und Lehrern indoktriniert werden. Hat er extra so geschrieben. Also das ist für ihn ein Punkt, der ihn stört. Das nennt man eben Rationalismus und das ist eine gewisse Grenze und Übertreibung, das gebe ich auch zu. Nur muss man sehen, wo die herkommt in so einer Notsituation. Daher also hier dieser Gedanke, den man in sich in Frage stellen kann, stimmt das wirklich, dass man die Farben selber sehen muss? Klar, es ist schön, wenn man Augen hat. Aber das ist also sein Zugang. Er sagt, ich muss eigentlich selber hingucken, statt auf andere angewiesen zu sein. Aber, jetzt kommt der nächste Satz, sich von jemand führen lassen ist immer noch besser, als die Augen zuzuhalten und dann sich von sich selbst führen zu lassen. Nicht dann doch lieber noch von wem belehrt werden. Sagt er, was Besseres ist natürlich, man guckt selber hin. Nun heißt das aber, wahrhaft seine Augen geschlossen halten, ohne daran zu denken, sie zu öffnen, wenn man ohne zu philosophieren zu leben versucht. Und die Freude, die man empfindet, alle Dinge zu sehen, die unser Auge entdeckt, ist nicht zu vergleichen mit der Befriedigung, welche die Erkenntnis all der Dinge verleiht, die man durch die Philosophie findet. Also, Sie sehen, es gehört zur Philosophie, einfach, es gibt schon die Freude der Entdeckung zu sehen, was ist. Cassirer hat das mal sehr schön auf so einen Nenner gebracht, der bei Lucrez steht, dass man den verehren muss, der die Ursachen der Dinge klärt. Rerum cognoscere causas. Das sei die eigentliche Aufgabe der Philosophie. Also das Warum zu beantworten. Wo kommen die Dinge her, damit ich mich in der Welt orientieren kann. Und jetzt fügt Cassirer dazu und sagt, aber man kann genauso gut sagen, rerum cognoscere formas. Also das Erkennen, was und wie etwas ist. Und das macht hier der Descartes an der Stelle stark, und das ist dann wieder der Aufbruch im vorigen Jahrhundert Husserl. Dass er sagt, an die Wirklichkeit und das Warum, das kriegen wir nicht so richtig hin, aber wir haben eine Lebensaufgabe, wenn wir das Was herausarbeiten. Und da hatte Husserl ja begonnen mit den Zahlen, weil er von der Mathematik herkam. Was sind Zahlen und was heißt diese ganze Struktur? Dann kam so als Seiteneinsteiger der Scheler rein und sagt, ich untersuche jetzt mal mit denselben Husserlschen Methoden, nicht was jetzt die Zeit ist und das Zeitbewusstsein und das Nacheinander und die Zahlen, sondern ich untersuche sowas wie die Reue, die Liebe, den Glauben und versuche das zu bestimmen, was macht nun Reue aus. Reue heißt also einerseits, ich bleibe nicht verstockt, sondern ich kehre um, ich wende mich ab von dem, was ich bisher für wahr gehalten, für gut gehalten habe oder getan habe und korrigiere mich, verurteile mich selber. Andererseits ist Reue nicht dasselbe wie Gewissensbiss, denn Gewissensbiss quält bloß. Der Reue eignet schon eine eigentümliche Freude, weil ich schon wieder auf der Seite des Guten stehe. Und so erarbeitet er das Was, und das war das Programm der Phänomenologie, vor allen Dingen ja auch der sogenannten Münchner Phänomenologie hier, Fender und die Leute, die dann ganz entsetzt waren, dass Husserl dann einen weiteren Schritt getan hat und wieder bei der Transzendentalphilosophie landete. Weil der Husserl sich gefragt hat, wie kann ich denn über das Was der Dinge nachdenken, wenn ich mir nicht erstmal klar werde, wer dieses Was eigentlich sieht, und dann führt er das transzendentale Ich ein und dann ist es wieder genauso abstrakt und alles verschwunden, wie wir das schon beim Kant hatten, wogegen er eigentlich antrat. Das war eine enorme Krise für die ganze Phänomenologenschule damals. Dass es hineinkam. Also nicht bloß die Frage, warum etwas ist, rerum cognoscere causas, sondern auch rerum videre formas. Die Gestalt von etwas, das ist es wert. Und das sagt er hier, die Augen aufmachen und sehen die Farben und die Formen. Natürlich will er auch das Warum wissen. Das Warum, haben wir immer gesagt, macht die Wissenschaft aus. Und warum wollen wir Wissenschaft machen? Damit wir das Leben besser bewältigen. Bei ihm ganz konkret, mit seiner unglaublich fragilen Gesundheit. Die Medizin muss eine Wissenschaft werden und nicht bloß eine Kunde, eine Erfahrungswissenschaft, keine Wissenschaft, eine Erfahrungskunde, eine Ars, eine Kunst, wie man was macht, das bloße Wie, sondern wir müssen zum Warum durchstoßen. Aber das kommt dann erst, und dann sagt er, schließlich soll es das Studium geben, das ist ja der nächste Schritt, um unsere Sitten zu regeln und uns im Leben zu leiten, so wie eben unsere Augen zur Lenkung unserer Schritte. Und dann kommt der Hinweis darauf, dass das wir Menschen brauchen. Weil wir hier nicht so durch Instinkte unterstützt sind wie die Tiere. oder andersrum ausgedrückt, weil wir die Chance haben, diese anderen Fragen zu stellen. Nicht? Also die rohen Tiere, die haben nur ihren Körper zu erhalten und beschäftigen sich deswegen unentwegt damit, Nahrung zu suchen. So die Elefanten und die Kühe, die sind dauernd am Fressen, wenn sie nicht fressen können, dann die Elefanten keulen nicht wieder, aber ich meine die Kühe, nicht? Sind sie also damit beschäftigt. Die Menschen aber, deren Hauptteil der Geist ist, sollten ihre Hauptsorge die Forschung der Weisheit sein lassen, welche die wahre Nahrung des Geistes ist. Wir haben unseren Organismus zu ernähren, sowohl den vitalen Organismus wie den geistigen. Und da ist man eigentlich mit beschäftigt und sagt, so wie die Tiere fressen, so sollten wir denken. Und diese Ausdrücke haben ja auch die Leute in der Tradition benutzt, das Wiederkäuen, Ruhmere, das ist ein wichtiger Begriff für das, was in der Meditation geschieht. Nicht? Man käut das wieder und versucht da meditativ einzudringen und Meditation hat er ja auch geschrieben. Und er ist auch sicher, sagt er, dass es recht viele gibt, die dabei nicht versagen würden, wenn sie nur Aussicht und Erfolg hätten und wenn sie wüssten, wie sie die Sache anfangen sollten. Also kommt jetzt so diese ganze volkspädagogische Eros beim Descartes heraus. Nicht? Er will den Leuten helfen. Deswegen sagt, so wie das die Scholastik gemacht hat mit ihrer Begriffsklopperei, sagt er, das führt zu nichts. Wie finde ich einen Weg, um den Leuten das zu vermitteln, worauf es da ankommt? Es gibt keine, sagt er, sei es auch noch so bescheidene und niedere Seele, die derart an den Gegenständen der Dinge hinge, dass sie nicht manchmal sich von ihnen abwenden möchte, um sich irgendeinem anderen größeren Gut sehnsüchtig zuzuwenden. Auch wenn sie oft nicht weiß, worin das besteht. Ebenso wie das in dieser berühmten Gedichtzeile von der Bachmann heißt, in allem ist etwas zu wenig. Diese Suche darüber hinaus. Diejenigen, welche das Geschick am meisten begünstigt, die Gesundheit, Ehre, Reichtum im Überfluss haben, sind von diesem Wunsch ebenso wenig frei wie die anderen. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass die am brennendsten nach einem anderen, größeren und vollkommeneren Gut sich sehnen, als die Güter, die sie besitzen. Ja, das ist ja tatsächlich eine Beobachtung beim Menschen, das haben wir auch schon öfter berührt, dass wir offenbar bestimmte Güter erst erreichen müssen, um zu sehen, dass dies nicht sind. Das würden die Eltern gern ihren Kindern vermitteln, aber das glauben die nicht, die Kinder. Sie sagen, das würde eigentlich reichen, man muss es erst erreichen, um zu sehen, das war es nicht. Und deswegen geht das immer wieder neu los. Und das kann man offenbar den Leuten nicht ersparen, sondern die Erfahrungen müssen die selber machen, dass die Ziele, die man zunächst mal anstrebt, es nicht sind. Und das müsste also gelingen. Die Menschen haben das und je mehr einer hat, desto deutlicher sieht er, dass es nicht ist. Davon haben wir schon gesprochen. Wie gehe ich mit dieser Erfahrung um? Dass jeder Wunsch neue Wünsche bekommt, nicht? Dass Wunscherfüllung wie Salzwasser trinken ist und man dann vor dieses Entweder-Oder gerät, dass der Buddha sagt, es gibt nur eine Lösung, sich den Durst abzugewöhnen und die biblische Tradition sagt, nein, lass dich belehren, dass dir hier gezeigt wird, was du eigentlich zu wünschen hast. Du machst also die negativen Erfahrungen, damit du endlich auf die richtigen Wünsche kommst, wenn der Buddha sagt, du musst das wünschen lassen. Das ist also diese Grundentscheidung, die ich treffen muss. Lasse ich das wünschen oder lasse ich mich von diesen Enttäuschungen dazu führen, zu lernen, das Richtige zu wünschen? Das ist das, was eigentlich da drin steckt. Dass das wirklich klar wird. Also zunächst mal hat man tatsächlich die Wünsche Gesundheit, Ehre, Reichtum. Hat man die, dann tauchen die Fragen des Wozu auf. Dieses höchste Gut nun, wenn man es ohne das Licht des Glaubens durch die bloße natürliche Vernunft betrachtet, ist nichts anderes als die Erkenntnis der Wahrheit durch ihre ersten Ursachen, das heißt die Weisheit. Da haben wir nochmal so die klassische Philosophiedefinition, Abhebung von der Theologie. Nicht? Es geht um das Ganze, um die Wurzel aus allem, die Erstprinzipien, aber mit der natürlichen Vernunft, ohne Rückgriff auf die Offenbarung. Und dieses Weisheitsstudium ist die Philosophie. Also Weisheit ist Erkenntnis der Wahrheit aus den ersten Ursachen. Und wenn ich aus den ersten Ursachen erkenne, habe ich natürlich auch das Ganze erkannt, weil ja alles von den ersten Ursachen herkommt. Zwar habe ich dann noch nicht alles Einzelne begriffen, deswegen gibt es ja die sinnvollen Einzelwissenschaften, weil ich nämlich nicht alles deduzieren kann. Das ist das, was später der deutsche Idealismus meint, leisten zu müssen oder was die jedenfalls dem unterstellen, dass man alles deduzieren muss. Deswegen ja dieser berühmte Streit, dass der Krug ja eine Rezension von Hegel geschrieben hat, wo er sagt, dann soll mal der Hegel mal nachweisen, mal deduzieren den Napoleon oder so etwas oder den Herrn Krug selber oder auch bloß seine Schreibfeder, wo der Hegel dann eine ganz böse Antwort geschrieben hat. In seinem Ding, er kann noch nicht mal den Herrn Krug ableiten, geschweige denn dessen Feder, weil es nicht um solche Nebensächlichkeiten geht, sondern was man nur ableiten kann, sind so irgendwelche großen Gegebenheiten. Das andere, da kommt dann Zufall hinein und solche Dinge wie heute bei der Diskussion über die Evolution. Nicht, muss ich alles jetzt notwendig ableiten können? Oder gibt es da einfach offene Felder, wo ich nur entgegennehme, was ist, und kann versuchen, das dann einzuordnen? Aber damals war aus dieser Faszination, dass das in der Mathematik so toll klappt, diese geometrische Methode, die wir dann ja bei Spinoza sehen werden, also aus Obersätzen kann ich alles deduktiv ableiten. So hat man Hegel in vielem verstanden, so klingt es auch manchmal bei ihm. Aber es gibt genug Stellen, wo er sagt, nein, nein, das geht natürlich nicht so durch, das kann man im Einzelfall schon zeigen, dass das irgendeine ganz geschmeidige Methode ist und hingucken, wie ich was entwickle. Aber das war die Meinung. Die Frage ist, ob sowas sich nicht nahelegt in so einem Rationalismus, wie auch bei Descartes. Wenn ich also die ersten Prinzipien habe und alles aus denen geht, müsste ich doch eigentlich alles ableiten können. Die Frage, ob das so ist. Muss man ja nicht können. Ich muss nur was rückführen können. Das ist was anderes als ableiten. Wir sagen dann, da gehört es hin, aber ableiten würde ja heißen, ist es mit Notwendigkeit so. Wir haben das schon öfter durchgesprochen, die Formel hieß ja immer, wenn ich sage, wenn A, dann B. Aber das ist nicht die Metaphysik, habe ich immer gesagt. Und die Metaphysik heißt, wenn nicht A, dann nicht B. Da wird also nicht von A nach B geschlossen, sondern es wird von B zurückgegangen auf A. Und dann kann ich sagen, da, wenn nun die Welt ist, dann ist auch Gott. Aber ich kann nicht sagen, wenn Gott ist, ist die Welt, denn Gott kann es geben und er hat gar keine, warum soll er schaffen müssen? Müssen überhaupt nicht, warum schafft er? Das ist seine reine, absolute Freiheit. Deswegen kann ich sowas nicht machen. Und die Gefahr beim Rationalismus ist natürlich schon, dass die meinen, das wäre die Methode für alles und jedes. Sondern nur die Methode für die Mathematik. Und das ist ein Großteil der Diskussionen, die heute geführt werden, deswegen weise ich da ja so oft darauf hin, weil ich das merke, dass ich das auch so bei Disputen den Kollegen sagen muss, das ist denen dann völlig neu, dass das hier metaphysische Methode, der sogenannte Modus Ponens, Modus Tollens, weil er aufhebt, mit dem Minus drauf, während die meinen, sie machen den Modus Ponens, den Setzungen, wenn A, dann B. Das schließt nämlich nicht aus, dass ich auch sage, wenn C, dann B. Das ist damit nicht ausgeschlossen. Und das meinen die dann, die sagen, ob ich nun Gott nehme oder die Evolution, ist wurscht, das sind zwei gleiche Wege. So, nee, ist überhaupt nicht so. Aber hier ist völlig klar, wenn ich so vorgehe, wenn nicht A, dann gibt es kein B. Da kann ich jetzt nicht irgendwas anderes einführen. Hier herrscht der Notwendigkeit und hier herrscht Freiheit. Hier herrscht da Freiheit und dafür da Notwendigkeit. Und dann geht es eben nicht. Ist das deutlich? Sonst sie haken ja einfach nach. Nicht? So. Also, und diese solche Schlüsse jetzt zu machen mit der Vernunft und nicht erst durch Offenbarung, das ist Philosophie. Und da all diese Dinge vollkommen wahr sind, so wäre es nicht schwierig, davon zu überzeugen, wenn sie nur richtig auseinandergesetzt würden. Das ist wieder eine Frage, ob das so stimmt, nicht? Sind Wahrheiten wirklich so, dass ich sie völlig überzeugend klar machen kann? Weil ich ja vielleicht eine entsprechende Einstellung brauche, um die zu sehen. Und die muss ich dann extra vermitteln. Sowas klingt bei Descartes in den Erwiderungen auf die Anfragen in den Meditationen an. Oder im Briefwechsel mit Mersenne oder so, wo er sagt, ich kann die Leute nicht nötigen oder zwingen. Es ist ein Appell an deren Freiheit. Deswegen muss man das öfter meditieren und wiederkäuen. Deswegen nennt er sein Hauptwerk so Meditation, dass man es dann entdeckt. Ich kann das nicht zwingend machen. Manchmal klingt es dann so rationalistisch. Nein, ich kann die anderen nötigen. Wie beim Fichte, dieser berühmte Buchtitel, nicht sonnenklarer Bericht, ein Versuch, das Publikum zum Verstehen zu zwingen. So was geht eben nicht. So gern man das möchte. Also das sind dann so die rationalistischen Dinge, die dann damit drinstecken. Er sagt, das muss doch irgendwie gehen, dass ich das hier per Evidenz zeigen kann. So, und jetzt setzt er selber ein und sagt, dieser Überzeugung nun aber steht die Erfahrung entgegen, das sieht er jetzt selber, die zeigen, dass die berufsmäßigen Philosophen sehr oft weniger weise und vernünftig sind als andere, die sich nie diesem Studium gewidmet haben. Das gehört tatsächlich zu den durchgängigen Fabeln. Die berühmte Geschichte ist die Sache mit dem Thales, der da die Sterne anguckte und dabei in den Brunnen fiel. Nicht? Der Thales guckte also die Sterne an und war da ganz hingerissen davon. Und Sie wissen ja, habe ich schon oft zitiert, diesen Platosatz, dass wir die Augen haben, um überhaupt die Sterne zu sehen. Und dann fällt er in den Brunnen und dann lacht die thrakische Magd. Und das, darüber gibt es ja ganze also Bücher, wo so Texte zusammengetragen werden, das ist ein uraltes Motiv, also die dämlichen Philosophen. Nun muss man auf dieser Ebene ja für den Thales nochmal dazu erzählen, dass er gesagt hat, ich werde es euch zeigen. Und hat dann gewusst, dass da irgendwann es eine gute Ernte geben wird, weil er eben so beobachtet hat mit den Sternen und all dem und hat vorher alle Ölmühlen aufgekauft und hat sich dann ganz reich gemacht ein Jahr lang. Er hat gesagt, seht ihr, ich kann es auch. Nicht? Also so diese Methode, weil damals ja die Philosophie noch nicht so getrennt war von den anderen Wissenschaftszweigen. Nicht? Also auf der einen Seite dieser Spott über den Philosophen, der weil er eben da nicht zerstreut ist, Professoren sind nicht zerstreut, sondern sie sind mit ihren Gedanken eben konzentriert, nämlich auf ihre Sache, nicht? Und passen auf das andere nicht auf. Also fällt er in den Brunnen, aber zugleich, wenn er sich dann konzentriert auf die Ölernte, kriegt er das da auch entsprechend hin. Wer weiß, was er stattdessen dann da wieder versäumt hat. Nicht? Das wird dann wieder nicht erzählt. Also, die Philosophen sitzen da und es taugt nicht so richtig. Und deswegen sagt er, hätte ich dann in Kürze auseinandergesetzt, worin das ganze Wissen besteht, das man jetzt besitzt und bis zu welcher Stufe der Weisheit man gelangt ist. Das ist natürlich allerhand. Ne? Das ist das, was früher die scholastische Methode nannte, den Status Questionis. Dass man also nämlich zeigte, was ist bisher zu diesem Thema schon gesagt und gemacht worden. So werden bis heute noch wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, nicht? Dass man am Anfang von der Dissertation zeigt, was ist zu dieser Thematik, die ich jetzt hier behandeln will, schon gemacht worden, welche Antworten liegen da schon vor, wo sind sich die Leute einig, wo sind sie im Streit, wo man dann markiert, aha, an diesem Punkt jetzt will ich meinen Beitrag machen, wo ich sage, da zwischen dem Streit oder dieser Lücke sehe ich noch was, was man als Argument einbringen könnte. Und da die Literatur immer mehr wächst, uferlos ist das ja, nicht, braucht man umso länger die bisherige Literatur durchzumustern. Das ist dann das Problem, dass das, also diese ganzen Stiftungen noch nicht richtig begriffen haben, die müssten einfach länger fördern, denn so geht es gar nicht. Wo soll man die Zeit hernehmen, um dann innerhalb eines Jahres also den Status Questionis zu erarbeiten? So viel Arbeiten, wie in jedem Moment erscheinen und ja nicht bloß in Deutsch, sondern in der Welt überhaupt. Zu irgendeinem Thema, was ja niemand mehr überblickt. Deswegen ist das Ganze ja aber auch entsprechend fragwürdig. Was heißt der Fortschritt in der Wissenschaft? Nicht? Aber das war so der Grundgedanke. Also, sagt er, hatte er an sich die Aufgabe zu zeigen, wie weit wir bis jetzt gekommen sind. Bitte immer mit dem Gedanken mit dazu, hier gehören noch die anderen Fächer alle zur Philosophie dazu. Die Wissenschaften sind noch nicht ausgewandert. Wir sind jetzt hier ja erst bei Descartes, also im 17. Jahrhundert. da stecken noch alle die freien Künste und alles steckt noch hier mit drin, ist alles noch ein Dr. Phil, um das so auszudrücken. So dass man das gar nicht scheiden kann. Und deswegen ist zum Beispiel, wenn man sein Buch da über die Prinzipien nimmt, das ist zu 80% ist das tatsächlich seine Vorstellung von Physik und dergleichen, die war schon zu seinen Lebzeiten zum großen Teil überholt und danach weg. Weil dann ja erst diese neuen Methoden kamen im Galilei und so, dass man das gemessen hat und beobachtet hat, während er sich da die dollsten Sachen ausgedacht hat zu allem hin. Das war ihm wichtig, aber 80% von dem Buch braucht man gar nicht mehr zu lesen heute. Umso wichtiger sind dann die philosophischen Teile daraus, wo er das prinzipiell anbaut. Aber das muss man also sehen, das gehört zusammen. Er hat das dann nur gelassen, weiter auszuarbeiten, weil ihm so einen Schock versetzt hat, der Galilei-Prozess. Er sagt, wohin gerät man da, wenn man jetzt wissenschaftlich was sagt und dergleichen. Also das müssen Sie mithören, wenn der sagt, er wollte eigentlich das hier darlegen, dass er zeigen wollte, was ist in der Optik, was ist in der Geometrie, was ist in all diesen Fächern, wie weit sind wir und welche Aufgaben bestehen noch. Das war so seine Vorstellung. Das überschreitet natürlich bei weitem die Maße eines Einzelnen. Das geht eben gar nicht. Sondern, das ist so wie Marquardt sagt, Philosophen sind schon Spezialisten fürs Allgemeine. Nicht? Und können nicht nochmal fürs Spezielle auch sein. Also, er hätte gern gezeigt, worin das Wissen besteht, das man jetzt besitzt, bis zu welcher Stufe der Weisheit man gelangt ist. Die erste enthält nur Begriffe, Notiones. Oder das, was ich also etwas Bekanntheiten würde, das heißen. Ne? Notion ist also, was auch sagen wir können. Die Hauptbegriffe nennt man ja Kategorien. Davon gibt es seit Aristoteles die berühmten 10. Nicht? Das Was, die Substanz und dann die verschiedenen Wies. Wann, wo, wie und dergleichen. Also das Erste, was wir haben, sind Begriffe, und zwar solche, die an sich so klar sind, dass man sie ohne jedes Nachdenken erlangen kann. Was würde er da nennen? Ich denke sowas wie das Ganze, das Eine, Ursache, Grund. Ein paar Dinge, die sich einfach automatisch stellen, schon die kleinen Kinder fragen, warum, und verstehen irgendwie, was das heißt. Wo man nicht sagen kann, man kann die Sprache dadurch den Leuten beibringen, dass man auf was hinzeigt. Denn wie soll man aufs Warum zeigen, nicht? Wieso kapieren die Kinder, was obwohl heißt? Ist schon erstaunlich, was wir da alles schon kapiert haben, nicht? Das sind einfach so Begriffe, diese Kompetenz. Also es gibt solche Grundbegriffe, die an sich so klar sind, dass man sie ohne jedes Nachdenken erlangen kann. Dann so eben diese Gedanken, die müsste man eigentlich mal zusammenstellen und erarbeiten. Was wäre sowas? Nicht? Das macht dann Hegel nachher in seiner Logik zum Beispiel. Versucht ja so die Grundbegriffe abzuleiten. Der fängt an mit, sagt, die leersten Begriffe, die ich finde, sind Sein und Nichts. Und dann, da er Sein nicht als das Sein denkt, sondern nur als Was Sein. Und wenn Sie jetzt ein ganz leeres Sein denken, ein Was ohne jeden Inhalt, also Sie lassen weg, menschlich, untermenschlich, sie lassen weg, männlich, weiblich, sie lassen weg, möglich, wirklich, sie lassen alles weg, was sie nur weglassen können an was, dann sagt er, schlägt eigentlich dieses reine Sein ins Nichts um. Es würde nicht umschlagen, wenn sie beim Sein ans Das denken. Aber da dachte man schon längst nicht mehr ans Das. Sondern man dachte eigentlich nur noch an das Was. Und wenn ich Sein als bloßes Was denke und fange beim reinen Sein an, denke nur über Sein nach, aber nur reines Was sein, aber nicht groß sein, klein sein, braun sein, nur Sein, dann schlägt das um ins Nichts. Und wenn ich jetzt über das Nichts nachdenke, dann muss ich ja Sachen denken, über Nichts denken heißt ja nicht dasselbe wie nicht denken. Also ist das Nichts nicht einfach Nichts. Jedenfalls nicht, wenn ich es denke. Nicht? Schlägt also das Nichts ins Sein um. Das heißt, in Wirklichkeit gibt es weder das Sein noch das Nichts, und was es gibt, ist der Umschlag. Und den Umschlag nennen wir Werden. Das Erste, was wir haben, ist also als Begriff, so fängt er seine Logik an, der Hegel. Das Erste, was wir dort haben, ist, nachdem wir gemeint haben, wir fangen mit dem Nacktesten an, nämlich dem Sein, nichts, werden. Das ist der erste Begriff. Vom Nichts zum Sein, beziehungsweise vom Sein zum Nichts. Und das Werden führt dann zum Dasein und so. So entwickelt er so die Grundbegriffe. So klar hat sich das der Descartes sicher nicht gedacht, aber so etwas stand sicher im Hintergrund. Sondern an sich müsste man so anfangen, eine Grundsammlung so dieser Urbegriffe, die ich brauche, diese Urwassheiten. Das wäre das Erste. Ist auch schwer vorzustellen. Der Hauptpunkt ist eben der, also für Thomas war völlig klar, der Kern von Sein ist das Wunder des Das.
Das ist
da. Das ist das Wunder. Wenn man ja guckt, was bei uns im Leben ist, ich glaube, wir schwanken dauernd so hin und her. Man begegnet zum Beispiel einem schönen Gedicht oder einem Menschen, der einen beeindruckt oder wie immer, dann schwankt das zwischen, worüber bin ich jetzt mehr beeindruckt? Über die Tatsache, dass es so jemand oder so etwas gibt oder über die Tatsache, dass es so etwas überhaupt gibt. Und da werden Sie sehen, dass man da selber immer hin und her geworfen wird. Aus dem Wunder über das Was in das Wunder über das Das und vom Wunder des Das wieder ins Wunder des Was. Die sind untrennbar, aber man kann sich ja trotzdem als Philosoph fragen, was ist nun das eigentlich Fundamentalste? Und da hat, wenn ich das recht sehe, gehört da der Thomas zu den Leuten, dann das eigentliche Wunder der Wunder ist das, die Wirklichkeit. Bezeichnenderweise nennen wir heute, wenn wir ein Fremdwort benutzen, die Wirklichkeit Realität. Das ist aber falsch. Bei Kant muss man noch aufpassen, Kant macht das noch sauber richtig. Wirklichkeit heißt Aktualität, nicht Realität. Das Wort Realität kommt von res, die Sache. Und eine Sache kann wirklich oder möglich sein. Sodass Realität Sachhaltigkeit heißt. Und wenn Kant Gott definiert als die Omnitudo Realitatum, dann sagt er eigentlich damit, er ist die Gesamtheit aller Washeitlichkeit. Und will an der Stelle nicht sagen, er ist das Tollste, das. Das ist irgendwie verschwunden. Und der Einschnitt von den großen Namen ist Duns Scotus, der sagt, Philosophie ist nicht die Lehre vom Sein, sondern die Lehre vom Begriff Ens. Der hebt aufs Was ab, wie später die Phänomenologie auch wieder. Das Was. Wo der Husserl extra sagt, dass das klammere ich ein, das ist ein berühmter Ausdruck, klammere ich ein, weil ich nicht weiß, ob die wirklich sind, damit hat man sich aber gestritten, ist die Welt geträumt oder ist sie wirklich, das war das Hauptproblem beim Neukantianismus. Gibt es die Welt? Heidegger wird dann schreiben, der Skandal dieser Frage ist, dass man die überhaupt als eine Frage behandelt. Also die Welt ist doch da, wir sind in ihr, was soll's. Aber das war das Hauptthema damals. Kann ich überhaupt sagen, dass es etwas gibt, wie wir es bei Descartes ja auch haben, träume ich da nicht bloß oder wie komme ich da eigentlich zu was hin? Was in sich ist, so machen die den Unterschied. Es gibt eben, weil man dieses Wort hat, kann man das so trennen und sagen, Realität nenne ich die Wirklichkeit unabhängig von meinem Beobachten. Wenn ich hingucke, wird diese Realität zu meiner Wirklichkeit, weil ich die schon immer mitgestalte. Es gibt ja nichts, was wir nicht durch dieses Als, sage ich immer, wahrnehmen. Als neu, als langweilig, als interessant, als spannend, als dunkel, als gefährlich oder wie immer. Das machen wir schon und deswegen ist es wichtig, den Unterschied von Wirklichkeit und Realität zu machen. Bei beiden Fragen taucht aber auf, im Sinn jetzt dieses 19. Jahrhunderts und hier eben fallen da auch so Schatten voraus, ja, sind die denn überhaupt oder ist das Ganze nicht vielleicht überhaupt geträumt im Ganzen? Gibt es mich? Kommt dieser berühmte Text von diesem chinesischen Philosophen, der geträumt hat, er ist ein Schmetterling und jetzt ist er wieder wach und sagt, jetzt weiß ich nicht mehr, bin ich ein Schmetterling, der träumt, ich bin der Philosoph oder bin ich ein Philosoph, der geträumt hat, ich bin ein Schmetterling. Also so diese Probleme, die dann hier dann auftauchen und von dort her gab es dann eben dieses Streben, dann lassen wir überhaupt das weg und reden wir über das Was. Nochmal, die Frage kehrt wieder, was ist die eigentliche Grundbestimmung der Wirklichkeit? Ob nun jetzt Realität oder Wirklichkeit, ist es das, unabhängig davon, ob wir es erkennen oder nicht, oder ist das was, das eigentlich Faszinierende?
Also
das wäre ja mal spannend, darüber zu diskutieren. Ja, und da werden Sie sehen, die Diskussion wird immer so laufen, dass man vom Was ins Das geschmissen wird und vom Das wieder ins Was geschmissen wird und dass es letztlich auf so eine Art von, so wie man gesagt hat, wie der Fichte ja sagt, was für eine Philosophie man hat, hängt davon ab, was für ein Mensch man ist. Und dann wird es die einen Gruppen geben, die sagen, für mich ist bei allem Hin und Her, das gebe ich ja zu, das eigentlich Fundamentale das. Und die anderen werden sagen, nein, für mich ist das eigentlich Faszinierende das Was. Und da kann man, mehr kann man noch nicht machen. Und das muss man jetzt also hier sehen, dass das hier also auftaucht. Einerseits die Frage nach dem Was. Und jetzt, das war jetzt der Punkt mit dem Hegel, wenn ich nun zu den Leuten gehöre, wie der Hegel auch, der sogenannte Essentialismus. Der Pater Keller, der wird damals seine Doktorarbeit darüber gemacht, über diese ersten großen Kommentatoren des Thomas von Aquin, die eben dieses reale Sein, das Sein-Denken von Thomas umgebogen haben von ihrerseits in Was-Fragen. Das war das Thema seiner Dissertation damals. Zu zeigen, wie hier da so eine Verschiebung geschehen ist schon von dieser ursprünglichen Ort des Das beim Thomas, zu dem Was Cajetan, also diese großen Kommentatoren, die behandelt er dort und zeigt, wie die aus diesem an die Stelle des Das im Meinung, sie würden dadurch wissenschaftlicher und genauer und präziser auf das Was gehen. Und das findet dann seinen Abschluss, wie gesagt, bei Scotus, wenn der sagt, Philosophie ist die Wissenschaft vom Begriff Ens. Der Thomas wird sich im Grab rumdrehen. Ne? Dem geht es nicht um Begriffe, dem geht es um die Realität sein. Das ist genau der Schritt. Und deswegen Abschaffung dann der Analogie. Sagen, nein, den Begriff muss ich auch präzise fassen und nicht so schwammig daher. Was heißt hier analog, ähnlich oder so? Nur ein bisschen klären. Gibt es das nicht mehr. Und dann, wenn ich das so mache und sage jetzt, und ich fange als Hegel, sagt er, wenn ich anfangen will, erstmal die Begriffe mir selber zu schaffen, denn ich darf ja die Begriffe nicht einfach übernehmen. Denn wenn ich die Begriffe übernehme, sind sie ja schon von anderen festgelegt. Die Philosophie darf nicht Begriffe von wem anders übernehmen, sondern die muss ihre Begriffe selber entwerfen. Deswegen fängt sein System mit der sogenannten Logik an. Das ist aber keine Logik, was man bisher mit Logik gedacht hat, nämlich, dass ich lerne, wie man Urteile und Schlüsse macht. Sondern Logik heißt hier Einführung der Grundbegriffe. Und sagt, jetzt fangen wir mit dem einfachsten und voraussetzungslosesten an. Und sagt, da komme ich auf das Sein. Denn alles, was ist, ist irgendwie seiend. Und dann nehme ich mal den völlig leeren Seinsbegriff als erstes. Wenn er an das gedacht hätte, hätte er nie sagen können, dass das Sein schlägt ins Nichts um. Denn dann das schlägt gerade nicht um. So, ich kann nicht, denn das ist ja da, ist ja fest, so ist es. Nicht? Dann hat er aber, vom Was ist er ausgegangen? Und wenn ich vom Was ausgehe, kann ich sagen, ein Was ohne jede Bestimmtheit. Noch nicht mal ein schwarzes Loch. Das ist ja auch schon eine Bestimmtheit. Und ich muss alle Bestimmtheit weglassen. Dann schlägt das reine Was ins Nichts um, das reine Sein.
Das finde ich so spannend an der Philosophie, dass sie meines Erachtens so unendlich ist.
Ja. Nee, ist überhaupt nicht. Das macht sie auch aus. Und deswegen ist der Streit mit den Religionen da von vornherein einprogrammiert, denn die Religionen sagen auch, wir sind unendlich. Denn wir reden von Gott und das ist die Unendlichkeit schlechthin und er offenbart uns die Wahrheit von allem. Was willst du eigentlich mit deiner begrenzten Vernunft da veranstalten? Ja, das ist er auch. Allmächtig kann nur die Unendlichkeit sein. Denn wenn Gott endlich wäre, wäre er nicht mehr allmächtig. Naja, eben als mathematischer Begriff, den müssen wir überhaupt vergessen hier. Denn das mathematische Unendlich müsste korrekterweise eigentlich nur endlos heißen. Also das darf man schon gar nicht mit verwechseln. Aber sondern gemeint ist, dass ich dort alles habe und von dort her ist dieser Widerstreit da einprogrammiert. Und deswegen besteht der jetzige Papst ja so deutlich darauf zu sagen, das ist kein Widerspruch, sondern das gehört ineinander, so wie es auch sein Vorgänger schon gesagt hat, sondern gerade die Offenbarung verlangt eine starke Vernunft, keine schwache Vernunft, wie da eben der Gianni Vattimo, der immer vom Pensiero debole redet, nicht? Das können wir nicht brauchen, sondern eine starke Vernunft. Dem Glauben liegt an einer starken Vernunft, wie eine vernünftige Vernunft auch ohne Angst davor, von einer starken Offenbarung nicht bange ist, sondern die verlangen die. Aber wenn Leute nicht so stark sind, dann wollen die Philosophen reden dann vom Glauben als einer schwachen, als Aberglaube und Meinung und Ungeklärtheit. Und umgekehrt reden die Religionen dann, nein, das ist eine Torheit und da können wir keine Vernunft brauchen und so. Und dagegen muss dann nochmal angegangen werden, aber dass hier ein Problem drin steckt, weil beide Wissenschaften Universalwissenschaft sind, das ist der Fachausdruck. Universalwissenschaften, die schließen nichts aus. Die Philosophie schließt aus als Erkenntnisquelle eine göttliche Offenbarung. Nur das, aber von den Gegenständen schließt sie gar nichts aus. Und alle denken über alles nach. Beide denken über alles nach, aber unter einer verschiedenen Rücksicht. Theologie und im Rücksicht, dass mir Gott was sagt. Die Philosophie, dass wir es mit unserer Vernunft machen. Und das Ganze hatte ich jetzt nur angesprochen, um zu erklären, weil man zuerst einmal fasst ja in den Kopf, was fällt dem Hegel ein, wieso soll das Nein ins Nichts, Sein ins Nichts überschlagen. Meine Antwort, wenn Sie Sein als Was-Sein denken, ist es kein Problem mehr. Natürlich Problem, aber ich meine, ist es nicht mehr absoluter Unsinn, sondern man kann es nachvollziehen. Ein Was ohne jede Bestimmung ist dasselbe wie Nichts. Und ein Nichts, das ich denke, wenn ich es wirklich denke, ist nicht reines Nichts, denn dann würde ich ja gar nicht denken, sondern es ist eben, und deswegen der Umschlag. Und das ist deswegen so wichtig, weil die Tradition ja sagt, und Hegel auch, der Verstand kann eigentlich mit dem Umschlag nichts anfangen. Der Verstand denkt feste Begriffe. Und deswegen gerät der Verstand in die Dialektik. Dialektik ist bei Hegel ein negativer Begriff. Das ist ja erst hinterher, hat man das immer so ausgedrückt, der Hegel, die Dialektik ist da alles oder so. Nein, die Dialektik, Hegel spricht nicht von Dialektik, sondern er spricht vom Spekulativen. Und das negative Moment im Spekulativen, das nennt er Dialektik. Also Dialektik gehört für ihn hin zu dem zweiten Schritt. Ich habe erst einen Begriff. Und dann denke ich über den Begriff nach und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr geht er mir unter den Fingern kaputt. Und das heißt Dialektik. Zum Beispiel, wenn Sie nachdenken über Substanz und Akzidenz. Wie verbinden die sie denn miteinander? Wie kommt denn das Akzidenz an die Substanz ran? Akzidenz heißt zufällig. Gibt es eine Substanz ohne Akzidenzien? Sagt die Tradition, nein. Es gibt keine Akzidenz. Es gibt kein Seiendes, das nicht auch ein Wie hat. Es gibt kein Seiendes, das bloß ein Was ist, ohne jedes Wie. Also muss ich sagen, die Akzidenzien sind zwar Akzidenzien, aber es ist für die Substanz überhaupt nicht akzidentell, dass die Akzidenzien hat, sondern es ist wesentlich für die Substanz, dass sie Akzidenzien hat. Also sind die Akzidenzien wesentlich. Man schlackert mit den Ohren. Eben haben wir noch gesagt, es gibt einen Unterschied von wesentlich und unwesentlich. Im nächsten Schritt muss ich sagen, für das Wesentliche ist das Unwesentliche ganz wesentlich, denn wenn es kein Unwesentliches gibt, gibt es auch kein Wesentliches mehr. Dann ist alles einfach nur, was es ist. Sehen Sie, und sowas nennt man Dialektik. Das heißt, der Verstand kriegt zu viel und da bleibt nichts mehr übrig, weil der Verstand nur präzise und festlegend denken kann. Und deswegen dieser scharfe Unterschied zwischen Vernunft und Verstand. Der Verstand hat es mit den Begriffen zu tun, der ist das Vermögen der Begriffe, die festgelegt sind. Und dann gerät die Vernunft darüber und dann wird dem Verstand ganz schwindelig. Dann lösen sich nämlich die vorigen Begriffe auf. Wenn ich die genügend durchdenke, dann lösen die sich auf und schlagen um in ihr Gegenteil. Wie wir das eben gerade schon durchgespielt haben. Sein und nichts war ja nur der Anfang. Ich habe jetzt ein anderes Beispiel gebracht, Wesentliches und Unwesentliches. Das Unwesentliche ist unwesentlich, aber es ist wesentlich für das Wesen, dass es Unwesentliches gibt. Also, so etwas muss man da einführen, um zu zeigen, dass das so verschiedene Dinge sind. Das ist aber hier noch nicht der Fall, sondern hier stehen wir noch bei dem Punkt, der sagt, also zunächst mal habe ich eben diesen Ort, wo ich jetzt diese Grund, wo waren wir denn jetzt hier, diese Grundnotionen habe, die erstmal gegeben sind. Das ist das erste, die K klar sind von vornherein. Dann sagt er, die zweite Gruppe umfasst alles, was die Sinneserfahrung uns beibringt. Also wir haben erstmal Stammbegriffe im Kopf, um überhaupt was einordnen zu können, so gewisse Was-Halten. Haben wir schon im Kopf, sagt er. Das zweite ist, jetzt gucken wir rum mit unserer Sinneserfahrung und dann sehen wir alle möglichen Farben, die können wir, sind uns vorher nicht angeboren. Da gibt es Rot, Grün, Blau, es gibt alle möglichen Formen, Ereignisse, was sich da tut. Die dritte ist das, was der Umgang mit anderen Menschen uns lehrt. Das, was ich selber gar nicht erfahre und sehe, sondern was die erzählen, was die gesehen haben. Das ist so dieser Punkt der Dialogik und all dem, das wir heute stärker machen als damals. Aber Mensch, spricht er das an. Er hat zwar gesagt, das habe ich ja zitiert, dass es schade ist, dass wir nicht als Erwachsene geboren werden, aber dass wir angewiesen sind auf andere Leute, weil wir nicht selber alles gesehen haben, ist ja klar. Hinzu kann man als vierte Stufe die Lektüre der Bücher hinzufügen. Und zwar insbesondere derer, die von Leuten geschrieben sind, die fähig sind, uns gute Lehren zu erteilen. Die Frage, wo kriegt man das jetzt raus? Wer ist da gut? Nicht? Nachdem man es selber ja nicht weiß, woher weiß ich dann, dass jetzt jemand ein guter Lehrer ist? Da gibt es ja einen berühmten Text aus den Erzählungen über den Sokrates, wo der Sokrates gefragt wurde, was ist denn mit dem Heraklit? Der hieß ja der Dunkle, weil man dessen Sätze nicht verstand. Und da gab es genug Leute, die sagten, tja, der Heraklit, manches versteht man, anderes ist total unverständlich, wird man nicht brauchen können. Der Sokrates hat anders geantwortet. Der Sokrates hat gesagt, dass ich habe von dem also eine Menge Einsichten gelernt und da muss auch das, was ich nicht verstehe, ganz toll sein. Das ist natürlich eine andere Sache. Der andere sagt, einerseits Plattitüden, die kannte ich schon, und dann so Zeug, das man nicht versteht. Ne? Nein, sagt der Sokrates, einerseits habe ich von dem was gelernt, andererseits gibt es ja Dinge, die ich noch nicht verstehe. Ja. Vieles ist davon individuell, ja. Die Frage ist,
ja.
Deswegen muss man unbedingt miteinander diskutieren. Und dann wird man schon hören, ist das jetzt bloß meine Einschränkung, wenn ich mich aufschließe? Deswegen haben die Alten ja immer gesagt, die erste Hilfstugend für die Klugheit ist die Docibilitas, die Belehrbarkeit. Also dass ich hinhören kann, dass ich mir was gesagt sein lasse. Das ist der erste Punkt. Und bei den Pythagoreern, da durften die Studenten die ersten 3 Jahre gar nichts sagen. Durften nur zuhören. Während heute in der Schule fangen die erstmal alle an zu reden und sagen, ja, schön, wir haben jetzt wenigstens geredet. Nicht? Also so einfach so los. Während die da gesagt haben, nein, also erstmal 3 Jahre zuhören und das erstmal aufnehmen und zu sehen, kann man das, hat man das verstanden, kann man das wiedergeben. Das war eigentlich der Punkt. Die Wahrheit liegt natürlich wie immer so in der Mitte oder darüber, dass man eben beides macht. Nicht? Aber es ist ganz deutlich, dass zwei verschiedene Dinge sind. Drum, sagt er, also ich bin angewiesen auf das Hören anderer und selbstverständlich mische ich damit, was mir was sagt. Und nicht, das ist ja auch legitim, aber ich muss ja versuchen, meine Grenzen auch zu sprengen. Und das geht nur dadurch, dass ich auch gerade, also bei Büchern ist es ja sicher so, das ist doch, geht uns doch allen so, man kann ein Buch umso leichter lesen, je weniger Neues drinsteht. Wenn man einfach damit einverstanden ist, deswegen manche Leute lesen ja nur die Zeitung, die das sagt, was sie sowieso schon meinen. Sagen sie, ja, ich habe schon immer gesagt, das ist wirklich wahr, schrecklich mit der Merkel oder sonst was oder so. Nicht? Weil man einfach da bloß bestätigt wird, während es natürlich mühsam ist, ein Buch zu lesen, wo jetzt Dinge drinstehen, die man nicht versteht, wo man Begriffe nachschlagen muss oder gucken muss und sich fragt, wieso kommt der vom einen zum anderen. Aber nur so geht es eigentlich weiter. Also setze ich mich dem aus, anderen Positionen. Das hat Gadamer so in seinem Buch über Dialektik bei Plato sehr schön rausgearbeitet. War, glaube ich, sein Habil, oder? Das, eins von beiden. Wo er eben zeigt, der Sokrates versucht genau immer für seine Überzeugungen den Gesprächspartner zu finden, der ihm am schärfsten entgegen ist. Er sagt, wenn ich das dann durchkläre mit ihm, dann kann ich mich ein Stück weit darauf verlassen, dass da wirklich was dran ist. Wenn ich mich bloß mit denen unterhalte, die sowieso auf meiner Linie liegen, dann kann ich auch nicht korrigiert werden. Man müsste eigentlich das andere mit dazu nehmen. Und an sich haben sich also jedenfalls die Christen, also Theologen, Philosophen, immer bemüht, sich dran zu halten. Die haben ja wirklich den Marx gelesen und wir haben den Freud gelesen, wir haben all die Sachen gelesen. Man wundert sich, wie wenig eigentlich die Gegner von unseren Sachen lesen, worauf die sich da berufen. fragt sich, was der Dawkins eigentlich gelesen hat oder so Geschichten, nicht bei so Sachen. Und dann sollte man das wirklich zur Kenntnis nehmen und je stärker die Argumente, desto besser. Deswegen beziehe ich sowas auch immer hier ein. Also das muss man aufnehmen, muss man gleich mitsehen, angesichts dieser anderen Positionen, wie steht es mit der eigenen. Also andere Menschen, sowohl welche, die einem zustimmen, weil man erst dann auch Gedanken weiterentwickeln kann, als wenn man immer bloß im Streit ist, aber auch Leute, mit denen man sich streitet, beides. Und dann eben Bücher, und bei den Büchern gilt wieder dasselbe, dass ich sowohl Bücher lesen soll, die meine Position teilen, aber wo ich vielleicht neue Argumente kennenlerne, sehe ich als meine Hauptaufgabe an, ihnen Argumente zu liefern für Punkte, die da sind. Und wo ich auch am meisten gelernt habe, zum Beispiel von Spähmann kann man viel lernen für Argumente, also in seinen Dingen, wo er einfach so die Begründungen dann zeigt. Und so bei den Büchern. Auch scheint mir, dass die ganze Weisheit, die man zu haben pflegt, allein durch diese vier Mittel erworben wird. Also gucken, was eigentlich in uns schon drin ist, was uns klar ist. Später nennen wir das a priori, nicht? Dann eben, was habe ich beobachtet und selber betrachtet? Was haben mir andere erzählt oder wo habe ich mich mit auseinandergesetzt? Unmittelbar. Und was nehme ich nochmal aus Büchern? Und nun hat es zu allen Zeiten, also dass das mit hineingehört, sagt er, und dann gibt es natürlich noch die Offenbarung, sagt er, die rechne ich hier nicht dazu, weil die uns nicht stufenweise führt, sondern uns mit einem Schlage zu einem unfehlbaren Glauben erhebt. Da muss man sagen, langsam, das muss man nochmal gucken. Also erstmal ist ja die Frage, was ist hier mit Glauben gemeint und unfehlbar? Also Glaube ist ja sowohl die sogenannte Fides Quae wie die Fides Qua. Nicht? Zu ergänzen ist Creditur. Also der Glaube, der geglaubt wird, das ist der Inhalt des sogenannten Credo. Also das Credo fängt an mit Ich glaube, aber dann kommen ja lauter Sätze. Glaube hier als das Geglaubte, als das Glaubensgut. Und das nennen die also Fides Quae, der Glaube, der geglaubt wird, der Glaubensinhalt. Und dann gibt es Fides Qua Creditur, der Glaube, durch den geglaubt wird. Das ist das Glauben. Also das ist hier das Geglaubte und das ist das Glauben. Das Glauben. Und beides heißt Fides. Das muss man also gucken, was jeweils im Einzelfall gemeint ist. Und was heißt jetzt unfehlbar? Unfehlbar kann ja eigentlich nur passen zum Geglaubten. Und nicht zum Glauben selber. Das gilt hin bis zum Wissen. Was ist jetzt mit dem Wissen? Im strikten Sinn kann ich nur wissen, was ich glaube und wem ich glaube. Aber ich kann nicht wissen, ob ich glaube. Das kann ich eigentlich nur glauben. Das ist also die Frage, wo gehört eigentlich dieses Unwissen hin? Und wenn man jetzt mit dieser Dunkelheit des eigenen Glaubens nicht richtig umgeht, dann ist das die Quelle von Fanatismus. Dann trägt man nämlich diese eigene Ungesichertheit, projiziert man auf den anderen. Und das ist die Quelle von Fanatismus. Also, sodass man sagen muss, der Paulus' berühmte Satz im Timotheusbrief, sio cui credidi, ich weiß, wem ich geglaubt habe, ich weiß, auf wen ich meine Hoffnung gesetzt habe. Das ist ein Wissen im Modus des Glaubens, aber es ist ein Wissen, da haben wir schon öfter darüber geredet, Wissen und Glauben schließen sich nicht aus. Einsicht und Glauben schließt sich aus. Beim Glauben sehe ich nicht ein, sondern ich halte für wahr, was ein anderer sagt, ohne es selber einzusehen. Das heißt Glauben. Und wenn ich das tue, dann kann ich sagen, ich weiß im Glauben, dass es so und so ist. Oder ich kann wieder Paulus da sagen, ich weiß, wem ich geglaubt habe, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe, aber ich kann niemals mit absoluter Sicherheit sagen, ich glaube. Sondern da kann ich nur sagen, ich hoffe, dass ich glaube. Ich glaube, dass ich glaube. Deswegen war das ja so infam, wie da einer der, erzähl ich mal bei der Gelegenheit, wie einer der Untersuchungsrichter die Jeanne d'Arc gefragt hat, bist du im Stand der Gnade oder nicht? Wo auch einer aufsprang und sagt, sowas darf man nicht fragen. Dann sagt sie, ich bin nicht im Stand der Gnade, sagt man, verbrennen sie, hat sie ja selber gesagt. Ist sie im Stand der Gnade, sagt man, Hochmut. Woher weiß sie, dass sie im Stand der Gnade ist? Und das unbelehrte Mädchen antwortet, wenn ich im Stand der Gnade bin, möge Gott mich drin erhalten. Wenn ich nicht bin, möge er mich reinversetzen. Das ist die einzig richtige Antwort, die ich da geben kann. Also, fides quae, weiß ich, fides qua, ist nicht im selben Sinn gewusst. Katholisch ausgedrückt. Es gibt jetzt entsprechende Freikirchen. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, einen Professor der Chemie, und bei meinen Hörern am Montag in St. Gorgon, der gehört zu einer solchen Gruppe an, mit dem streite ich mich immer bei dem Punkt. Aber der sagt, natürlich weiß ich, dass ich glaube. Und wenn Sie das nicht wissen, können Sie gar nicht gerettet werden. Weil in solchen Bewegungen es geht, ich muss selber, also dieses Geschehen der Wiedergeburt, der zweiten Geburt, der Taufe, der Bekehrung erlebt haben, ausdrücklich. Und nur dann bin ich gerettet. So legen die das aus. Das muss man also mal gucken. Ich kann das also nicht hier schlechthin jetzt sagen, so ist das christlich, sondern es gibt eben christliche Denominationen, die sehen das nicht so, wie ich es jetzt hier darlege. Deswegen muss ich das mit ansprechen. Sagen, was ich weiß, ist tatsächlich, dass ich glaube. Das kann man eben nicht wissen. Das ist genau der Punkt. Ich weiß nicht, in welchem Maß ich glaube, hoffe oder liebe. Sei es nun auf Gott hin oder auf einen anderen Menschen. Natürlich weiß ich das mit, der Klasse aus, heißt mit moralischer Gewissheit. Aber nicht mit absoluter. Denn ich müsste ja für jede Gewissenserforschung eine neue Gewissenserforschung anstellen, ob ich da ehrlich war bei meiner Gewissenserforschung. Deswegen kann das nicht gehen. Also, fides quae. Und wenn er hier sagt, das bringt also einen unfehlbaren Glauben mit einem Schlage, dann das kann er nur sagen im Blick auf die fides quae. Er sagt, wenn ich glaube, kann ich sagen, das ist ein unfehlbarer Glaube und der stimmt, das glaube ich Gott und Gott kann man, Gott täuscht nicht. So hat man das im Katechismusunterricht auch gelernt früher. Dass Gott da nicht täuschen kann und dass man deswegen das sicher hat. Und heute sagen die Leute, da zweifle ich dran. Also der Kollege damals, da mit dem ich mich mal gestritten habe, der Laie in Frankfurt, der sagte, ich kann nicht sagen, ich weiß, dass Jesus auferstanden ist, sondern wenn ich dran glaube, kann ich nur sagen, ich weiß, dass ich dran glaube, dass er auferstanden ist. Ich habe den Studenten immer gesagt, nein, das ist gerade nicht, denn das weiß ich eben nicht, ob ich das wirklich glaube. Im Glauben weiß ich, dass er auferstanden ist, aber ob ich das wirklich glaube, weiß ich nicht. Mit letzter Sicherheit. Denn jede Sünde ist ein Zeichen, dass ich nicht glaube. Sonst würde ich nicht sündigen, weil ich sage, Gott sorgt schon für mich. Also jede Sünde ist ein Zeichen, Mangel an Glauben, sagt die evangelische Theologie. Und in dem Punkt folge ich ja als Katholik auch der evangelischen Theologie. Wenn man so klassisch katholisch sagt, Sünde und Tugend stehen einander gegenüber. Sagt die reformatorische Theologie, nein, Sünde und Glauben stehen einander gegenüber. Jede Sünde ist ein Zeichen, man glaubt nicht genug. Wenn man wirklich glauben würde, dass Gott für mich sorgt, müsste man nicht sündigen.
Nennen Sie mir einen Menschen, der nicht sündigt.
So ist es. Und deswegen ist keiner vollkommen im Glauben. Von den Leuten um. Genau das müsste man sagen. Und deswegen gilt ja diese Formel, ist ja für alle vorgegeben. Im neunten Kapitel bei Markus steht das so schön, wo der Vater sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist der Punkt nach der Verklärung. Jesus kommt herunter wieder vom Berg mit den Jüngern und dann sind die anderen Jünger beschäftigt, einen Dämon auszutreiben aus einem jungen Mann, der da immer ins Feuer und Wasser geworfen wird und sie schaffen das nicht. Und Jesus sagt, ja, hier muss man fasten und beten, damit das gelingt. Er selber schafft natürlich das sofort mit einem Befehl, ist er weg. Und dann sagt er, ihr müsst glauben. Und dann ruft der Vater so ganz verzweifelt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist eine ganz tolle Formel, die trifft wirklich die Situation. Wer glaubt, muss zugleich mitwissen, dass er eben nur in Grenzen glaubt, so wie derjenige, der anfängt zu lieben oder sich zu bemühen zu lieben, erstmal merkt, wie lieblos er ist. Das ist einfach die Struktur, dass es mit hineingehört. Und das Ganze war ja nur eine Ausführung dazu, dass ich hier lese, dass da mit einem Schlag also der unfehlbare Glauben kommt. Das ist ja, da kann also nur das Glaubensgut gemeint sein, die Fides Quae und nicht die Fides Qua, das Glauben. Denn das ist bei uns nicht im selben Sinn unfehlbar gegeben. Da sind, haben wir immer uns zu fragen und zu gucken, wie das aussieht. Er meint natürlich hier auch nicht die Fides Qua, sondern er meint natürlich die Fides Quae, den Glaubensinhalt. Und das muss man dann in unsere Zeit stellen, wo man haufenweise hört, auch von Theologen und all dem, zum Glauben gehört der Zweifel und das muss man also offen halten und das sieht man nicht so genau und Glauben heißt nicht Wissen und all die Formeln, die dorthin gehören. Das passt eben nicht hin. Wissen heißt sagen können, dass man sagen kann, wie es ist. Und das kann jemand, der glaubt, sagen. Er weiß nicht die Gründe dafür, er hat keine Einsicht da rein. Das ist richtig. Also Glauben heißt nicht Einsicht, ist sofort wahr. Aber wir haben auch Wissen ohne Einsicht. Nämlich auf das Wort eines anderen hin. Das nennt man Autorität. Autorität hat jemand, auf dessen Wort hin andere Leute etwas für wahr oder richtig halten. Das heißt, sie sehen es selber nicht ein oder haben es noch nicht erkannt und glauben das jemandem anderen. Das nennt man Autorität. Und zwar unter beiden Rücksichten. Ich sehe ein, wie es ist. Ich war nicht dabei, als Cäsar umgebracht wurde. Das glaube ich den Lehrbüchern, dass das eben bei den Iden des März war. Und dass England eine Insel ist, glaube ich den Atlantenmachern und so daher. Und bei moralischen Autoritäten, wenn mir einer eben einen Befehl gibt und ich habe also dazu gehorchen, dann sage ich, ich sehe selber nicht durch, aber auf dein Wort hin. So wie der Petrus da rausfährt aufs Meer, nach der Predigt da von Jesus da im Kahn, anstatt zu sagen, mein lieber Mann, du predigst ja ganz gut, aber so ich weiß, kommst du doch aus der Holzbranche, was verstehst du denn von Fischerei, nicht? Nein, er fährt da raus und kommt mit den Fischen zurück, nicht? Er glaubt. Also Glauben heißt auf das Wort eines anderen hin etwas für wahr oder für richtig halten. Nicht, weil ich selber einsehe, sondern auf das Wort eines anderen hin. Ich muss natürlich einsehen dann, dass der andere vertrauenswürdig ist. Also es ist nicht so, als ob da gar keine Einsicht wäre. Aber im Kern ist sie nicht da. So, das gehört da also hin. So, und nun sagt er jetzt, aber eben, sie rühren sich ja. Nun hat es zu allen Zeiten große Männer gegeben, die versucht haben, eine fünfte, unvergleichlich erhabenere und sicherere Stufe der Weisheit zu finden, indem sie die ersten Ursachen und die wahren Prinzipien suchten, woraus man die Gründe alles Wissbaren ableiten könne. Und wer hieran gearbeitet hat, wurde vorzüglich als Philosoph bezeichnet, indessen wüsste ich nicht, dass irgendeinem bisher dieser Plan geglückt ist. Ne?
Der letzte Satz ist
super,
genau.
Eben. Und natürlich meint er, dass es ihm jetzt geglückt sei. Das ist natürlich die andere Seite dabei. Klar, die Frage ist, ob es bisher niemand geglückt ist oder ob die Leute es nur nicht nachvollziehen konnten. Das ist genau die Frage.
Aber das ist ja
ganz schön vermessen, oder? Kann man auf der einen Seite sagen, vermessen. Andererseits, Hegel hat auf diesen Vermessenheitsvorwurf dann immer so geantwortet, hat gesagt, mit wen ja bist du eigentlich kein Philosoph? Also ich kann nicht sagen, das ist vermessen, bleib mal lieber beim kleinen Kram. Da sage ich ja, wenn ich beim kleinen Kram bin, weiß ich ja gar nicht, ob ich was Richtiges sehe, weil ich etwas ja nur richtig erkenne, wenn ich es in Bezug auf alles verstehen kann. Also muss ich wenigstens das Verlangen haben, es nach allem zu verstehen und sagt, und das ist keine Vermessenheit, sondern das ist das, wozu Gott uns den Verstand gegeben hat. Da wird er ja ganz scharf dann gegen die Theologen auch und spricht dann davon, von einer Demut, die sich vor Hochmut nicht zu fassen weiß, schreibt er dann wörtlich. Dass ihm das immer so erzählt wird, ja, du bist ja hier, du bildest dir ja ein, hier, wie Gott gleich zu sein. Also, ich sagte, also was steht denn da? Wir haben den Geist empfangen, dann zitiert er Paulus, der Geist, der uns Zeugnis gibt von der Wahrheit Gottes. Und sagt, und den Mut muss man haben. Und das andere ist eben, was da scheinbar Demut ist, noch schlimmerer Hochmut. Deswegen spreche ich immer davon, dass es zwei Formen von falscher Selbstverabsolutierung gibt. Die eine Form heißt, ich weiß alles. Die zweite Form heißt, ich weiß genau, wie weit mein Wissen reicht. Denn wer genau eine Grenze angeben kann, bildet sich genauso Absolutheit ein, wie behauptet, er hat keine Grenzen. Sondern zum Wesen der Grenze heißt, dass ich sie nicht kenne, sondern dass ich sie erlebe. Wenn ich zusammenbreche, ist es meine Grenze. Das weiß ich aber vorher nicht. Wo ich eine Pause mache oder eine Rast mache, bin ich nicht zusammengebrochen. An Grenzen komme ich nur, wo ich zusammenbreche. Physisch, psychisch, gedanklich, da, wo es jetzt nicht mehr weitergeht. Das schließt überhaupt nicht aus, dass ich nicht morgen vielleicht weiterkomme oder übermorgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr. Aber Grenze heißt, berühmte Definition von Hegel, Grenze ist immer die Grenze zweier. Es gibt nicht eine Grenze einfach so. Grenze entsteht immer dadurch, dass ich auf eine Wand stoße, auf irgendeinen Widerstand, wo etwas aufhört. Und wenn ich mehr drücke, verschiebt sie sich vielleicht nach der anderen Seite. Wenn ich zu wenig drücke, verschiebt sie sich nach innen rein. Aber ich kann, wer genau weiß, wo seine Grenzen sind, der bildet sich genauso ein, absolut zu sein, wie der, der sich einbildet, er hätte keine Grenzen. Das ist vielen Leuten nicht klar. Deswegen habe ich das oft zu sagen, so bei Disputen mit Kollegen, sage ich, hören Sie mal, wenn Sie hier jetzt so Bescheidenheit hier vorspielen, das ist keine. Und der Hegel nennt an ein paar Stellen, legt da wirklich los und sagt, eine Demut, die sich vor Hochmut nicht zu fassen weiß. Also ich kann wissen, dass ich sage mal, was wir haben müssen, ist ein Grenzbewusstsein. Und natürlich weiß ich, kennen wir auch eine Reihe Grenzen, die da sind. Wir sagen, bis jetzt ist die Wissenschaft hier so weit, das und das können wir und das können wir noch nicht. Kann ich sagen. Oder bis dorthin, das habe ich geklärt, die Frage, da habe ich nur eine Antwort, aber ab dort weiß ich nicht mehr weiter. Es gibt schon Punkte, wo ich sagen kann, wo ich jetzt an der Grenze bin. Aber generell zu sagen, das ist jetzt meine Grenze und da komme ich nicht weiter, gibt es nicht. Wo soll das sein? Ich kann immer noch ein bisschen mehr rausgeschoben werden nach der einen oder anderen Seite. Diese Offenheit, was Geschichte heißt und sich einlassen auf, das behaupte ich, wäre es eigentlich Demut, die dann hingehört. Ich sage, so weit wie ich komme und wer weiß, wohin ich morgen weitergeführt werde, wenn ich dann noch mal mehr dranbleibe. Auf einmal löst es sich. Das ist wie man so mit dem Schlagbohrer dann der Band ist, auf einmal geht er doch noch durch an der Stelle. Nicht? Man darf eben nicht im Moment vorher aufhören. Das wirklich hingehört. Und das heißt Grenze. Natürlich ist das nicht frei von Überheblichkeit. Das bestreite ich ja nicht. Ich wollte nur sagen, grundsätzlich ist das ein Vorwurf, wo man mit Recht nochmal rausgeben kann. Diese Hochgemutheit, die nochmal dazugehört zum Geist. Bei Hegel heißt das so, Grenzen und Schranken sind dafür da, um überschritten zu werden. Man muss sehen, wie weit man da kommt und natürlich stößt man an eine neue Grenze. Wir werden nicht unsere Begrenztheit als solche los. Deswegen liebe ich ja diese Formel vom Anselm von Canterbury so, Gott ist der, über den hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Die Formel heißt nicht, er ist das Höchstdenkbare, was ich dauernd lese bei Kollegen. Das Höchstdenkbare, da denke ich von innen. Bis dorthin fliegt der Pfeil, den ich in den Himmel geschossen habe und dann bleibt er stehen und dann fällt er wieder runter. Das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist das, worüber hinaus nichts Größeres. Das heißt, ich denke noch drüber hinaus und merke dann, es geht nicht. Ich gucke also meine Sprache heißt dafür, ich gucke meine Grenze von oben an. Wie man das macht, weiß ich auch nicht, aber das macht genau den Menschen aus. Und es wäre falsch zu sagen, weil ich das von oben angucke, ist es nicht meine Grenze. Genauso falsch, wenn ich sage, nein, das ist nur mein Höchstdenkbares. Es ist weder noch, es ist genau das. Dass ich eine Grenze, die ich nur von drüber hinaus denken kann. Das ist das Spannende, was der Pascal dann sagt, der Mensch übersteigt den Menschen unendlich. Wenn man das versucht zu denken, kriegt man auch einen Knoten im Kopf. Nicht? Was soll das heißen? Ich übersteige mich unendlich. Das heißt, ich bin einerseits immer weiter als ich, aber natürlich auch weniger weit als ich. Das ist so wie mit der Freiheit. Nicht? Ich beherrsche mich. Wer beherrscht da wen oder was? Ja eben, nicht? Was beherrscht da jemand, der da beherrscht? Oder wer wird da beherrscht? Oder wie ist das? Was heißt das? Ich beherrsche mich, nicht? Das ist einfach, wenn ich das auseinandernehmen kann und sage, meine Vernunft herrscht über meine Triebe. Das ist simpel. Das ist griechische Ethik. Aber wenn ich jetzt sage, innerhalb meiner Vernunft beherrsche ich nochmal mich, was heißt das jetzt? So. Also, hier hätte ich dann gern die Gründe angegeben, um zu beweisen, dass die von mir in dem folgenden Buch dargelegten Prinzipien eben die wahren Prinzipien sind, vermöge deren man zu jener höheren Stufe der Weisheit gelangt, in der ja das höchste Gut des menschlichen Lebens besteht. Also, bei allem, was da vorher war mit den vier Stufen, sagt das eigentlich ist, ich muss versuchen, was über die Spitzenbestimmung zu sagen. Das ist das, was Heidegger dann immer so abfällig nannte, Ontotheologie, dass der Aristoteles sagt, wenn ich über die Welt im Ganzen nachdenke, muss ich auch nachdenken über deren ersten Grund. Und deswegen ist Philosophie in jedem Fall Theologie. Das ist ja ein Wort, das Platon eingeführt hat. Und das hat nichts mit unserem heutigen Verständnis von Theologie zu tun, wo Theologie kirchliche Wissenschaften sind, die auf Offenbarung zurückgehen. Sondern klassischerweise heißt Theologie die Lehre von Gott. Und Gott ist so der volkstümliche Name für das Absolute, für das, worüber hinaus nichts Höheres gedacht werden kann. Und diesen Ausdruck prägt dann als philosophischen Ausdruck für eine philosophische Disziplin, für das, was jeder Pater Schmidt macht und was ich in St. Georgen gemacht habe, für philosophische Gotteslehre. Da muss ich eben inzwischen philosophisch dazusetzen. Früher musste man das nicht. So gibt es eine theologische Theologie und eine philosophische Theologie. Eine theologische und eine philosophische. Und das ist, gehört einfach hin, wenn ich wirklich über das Ganze der Welt nachdenke, muss ich nicht nur über ihre innere Struktur und Ordnung nachdenken, Ontologie genannt, sondern muss auch nachdenken über diesen ersten Grund, Theologie genannt. Dann, das dorthin gehört. Da bin ich aber kein Theologe im heutigen Sinn, sondern bin und bleibe ein Philosoph. Während es eben haufenweise Leute gibt, die sagen, nein, wenn du von Gott redest, bist du kein Philosoph mehr. Vielleicht, warum nicht? Warum soll ich die Philosophie um so einen wesentlichen Grundgedanken kürzen? Dann bleibt nämlich nur, bleibt also alles Mögliche nur noch an langweiligem Zeug übrig. Es gibt immer noch genug interessante Sachen, aber es ist eigentlich eine Hauptfrage weggenommen. Denn ich soll ja mit der Vernunft über alles nachdenken. Und deswegen muss ich auch über dieses erste Prinzip nachdenken. Also, und das muss ich natürlich begründen, denn wir machen Wissenschaft. Also Philosophie ist Wissenschaft im weiteren Sinn. Heute nicht mehr, deswegen rede ich da nicht mehr so davon, aber klassischerweise hieß Wissenschaft Fragen der Gründe. Ich begründe. Ich muss also die Gründe angeben, warum die von mir genannten Prinzipien die wahren Prinzipien sind. Um das zu erweisen, ist bloß zweierlei erforderlich. Das haben wir eigentlich schon gehabt, ne? Nämlich erstens, dass sie klar, sehr klar sind und zweitens, dass aus ihnen alles Übrige abgeleitet werden kann. Über abgeleitet haben wir schon geredet, muss ableiten jetzt im strikten Sinn deduzieren heißen oder reicht ableiten zu zeigen, es lässt sich darauf zurückführen, was anderes ist. Nicht? Den Ableiten lässt sich, wie gesagt, Krugs Feder nicht, aber natürlich gäbe es die auch nicht, wenn es Gott nicht gäbe. Insofern kann man schon sagen, in diesem weiteren Sinn wird es abgeleitet. Also klar und für die anderen Dinge ableiten. Dass sie sehr klar sind, beweise ich nun leicht, erstens aus der Art ihrer Auffindung, indem ich nämlich alle Dinge zurückgewiesen habe, in denen ich die geringste Veranlassung zum Zweifel finden konnte. Das ist der Grund, warum er zweifelt. Nicht, weil er zweifeln will, sondern weil er auf was Unbezweifelbares stoßen will. Das sagt er ganz klar in seiner Schrift. In der Vorlesung werde ich ja irgendwann dann noch drauf kommen wollen, kommt ja auch der Descartes vor, da werde ich dann ausführlicher machen. Nicht? Aber hier spricht das so kurz an. Also der zweifelt nicht, weil er gern herumzweifeln will. Sondern er sagt, angesichts dieser verworrenen Zeiten, die jetzt hier sind, wo die Leute sich gegenseitig abschlachten, wegen verschiedener Interpretationen des Glaubens, muss ich etwas Unbezweifelbares finden. Und solange ich noch, und sei es ganz schwache Zweifel habe, ist auf jeden Fall das erwiesen, ich bin nicht vor die eigentliche Wahrheit gelangt. Ich jedenfalls nicht. Vielleicht ist es schon, aber ich sehe sie nicht richtig. Denn angesichts der wirklichen Wahrheit zweifle ich nicht mehr. Das ist so seine Vorentscheidung oder sein Grund. Also wenn ich wirklich der Wahrheit begegne, für die seit Plato das Bildwort das Licht benutzt wird, dann ist das eben evident, das heißt, es leuchtet ein. Und wenn es dann nicht einleuchtet, dann kann es noch nicht die Wahrheit sein. Nochmal, vielleicht ist es schon die wahre Gegebenheit, aber ich sehe sie noch nicht als sie selbst. Denn ich kann natürlich auch Gott falsch sehen, zum Beispiel. Wenn ich Gott wirklich erkannt habe, ist das Übel und das Böse kein Einwand mehr gegen ihn. Dass es für uns hier immer ein Einwand ist, zeigt, dass wir Gott noch nicht richtig erkannt haben. Natürlich nicht. Und das finde ich von ihm schon legitim, dass er das so sagt. Wirklich der Wahrheit begegnen, wie sie eigentlich ist, heißt der Zweifel enthoben sein. Wo ich also noch Zweifel habe, und seien sie so schwach wie immer, die ich einfach mit dem Willen dann unterdrücke, das mag ja sein. Aber sie sind da. Und dann soll ich mir auch eingestehen, dass ich Gott noch nicht so sehe, wie er ist. Wenn ich jetzt das Wort Gott da verwenden will an der Stelle. Also, da, wo ich wirklich ankomme, er meint, dass er da zeigen kann, hier bin ich beim Punkt, wo ich nicht mehr zweifeln kann. Das werden wir ja sehen, wenn er eben sagt, zum Beispiel, ich denke, also bin ich, nicht? So Sachen, wo das auftaucht. Wenn man sie aufmerksam betrachtet allerdings, das gehört dazu, deswegen Meditation, muss nicht so irgendwie daherreden, sondern ich muss mich schon rein vertiefen, dann sind es die allerevidentesten und klarsten, die der menschliche Geist erkennen kann. Wirklich bei der Wahrheit ankommen, ist es klar, einfach, durchsichtig, sonst bin ich eben noch nicht wirklich da. Und warum sollen wir uns das nicht eingestehen, dass wir dann noch nicht da sind, sondern unterwegs? Dass wir also noch nicht bei der Weisheit sind, sondern noch Philosophen. Man muss sich also hier anstrengen, sagt er. Und so ist am allerevidentesten, indem ich nun erwog, dass derjenige, welcher sich bemüht, an allem zu zweifeln, trotzdem nicht daran zweifeln kann, dass er selbst existiert, solange er zweifelt. Und dass dasjenige, was so denkt, ratiocinator steht im Lateinischen, nicht? Also so herumdenkt, nicht an sich selbst zweifeln kann, wenngleich er an allen übrigen Dingen zweifelt, nicht dasjenige sein kann, was wir als unseren Körper bezeichnen, sondern was wir unsere Seele oder unser denkendes Bewusstsein nennen, anima soi cogitatio. So habe ich die Existenz dieses denkenden Bewusstseins als erstes Prinzip angenommen, aus welchem ich alles Folgende in evidentester Weise abgeleitet habe. Also wichtig ist hier, wenn wir uns das schon mal merken, mit Denken ist nicht einfach bloß Denken gemeint, schreibt er ausdrücklich, sondern alle geistigen Vollzüge, Zweifeln, Wollen, was immer ich tue, einen Bewusstseinsakt setzen. Wo ich da denke, da gibt ist auch der, der denkt. Darauf hat Lichtenberg gesagt, an einer Stelle die Notiz, man sollte vielleicht besser sagen, es denkt. Das hat dann Nietzsche mit Begeisterung aufgenommen, und das lesen Sie auch bei Zeitgenossen heute, man müsste sagen, es denkt, nicht eher sie denkt. Und da, finde ich, sollte man doch einfach vernünftig dabei bleiben und sagen, das ist ein Unfug. Ricoeur drückt sich da etwas vornehmer aus, sagt, es ist eine semantische Unterbestimmung. Es denkt nichts, sondern jemand denkt. Und nicht es denkt, wie es blitzt. Zumal wir ja wissen von der Grammatik her, dieses es regnet oder es blitzt, das ist ja, Karl Kraus hat einen ganzen großen Artikel dazu geschrieben, über dieses es. Das ist ja, im Lateinischen ist das natürlich Jupiter. Wenn es da heißt pluit, heißt das Jupiter pluit. Also Gott regnet. Das ist dieses berühmte Passivum Divinum, von dem die Alttestamentler reden. Wenn im Alten Testament das Passiv gebraucht wird, und Matthäus verwendet es öfter, weil das ja ursprünglich ein hebräischer Text war, nicht? Der verwendet das öfter, dieses Passiv, damit ist dann Gott gemeint. Wenn es steht, jemand wird gerettet oder jemand wird getötet, so, dann heißt es, Gott tötet oder Gott rettet oder sowas dorthin gehört. Und so ist es bei diesem Ausdruck, es regnet, es blitzt, das ist Gott. Aber zu sagen, es denkt, was soll denn das heißen? Er ist gar nicht begriffen, was Denken heißt. Denken sind ja nicht irgendwelche flutenden also Notiones, sondern Denken ist ja im Kern genau dieses Urteilen. Ich zweifle, ich handle, ich tue. Das sind Ich-Vollzüge. Was ich allerdings nicht weiß, wer dieses Ich ist. Das ist wiederum so ein Punkt. Das hat sich der Descartes nicht so ganz klar gemacht. Das müssen wir dazu sagen, behaupte ich. Also es ist ganz schmal. Mein Beispiel war ja immer, wenn mich alle mit einem anderen Namen anreden würden, würde ich doch vernünftigerweise sagen, aha, dann habe ich irgendwas geträumt. Oder soll ich wirklich meinen, die ganze Welt verschwört sich dagegen mich und belügt mich und betrügt mich? Dass es sowas im Film gibt, wissen wir schon dann, nicht? Da wird das ja dann durchgespielt, nicht? Also insofern kann man das nicht ausschließen. Deswegen sage ich eben dazu, wer ich bin, weiß ich nicht im selben Maß. Aber dass da ein Jemand ist zum Denken, das ist schlechterdings evident. Und wenn dagegen einer sagt, na, das muss aber nicht so sein, dann sage ich darauf mit den alten Quod gratis asseritur, gratis negatur, was jemand einfach so daherredet, damit muss ich mich nicht einlassen. Ich muss nicht jeden Blödsinn abweisen. Ich muss mich nicht mit jemandem streiten, der sagt, die ganze Welt besteht eigentlich aus weißem Käse. Deswegen steht im Alten Testament, streite nicht mit dem Toren, sondern sonst wirst du selber töricht. Also man kann nicht alle Diskussionen führen. Das muss man sich klar machen, weil viele Leute das von einem verlangen. Sagen, du musst doch auf jeden Einwand eingehen, sage ich nein. Ein Einwand, der nicht irgendwelche Gründe für sich hat, die mich wirklich betreffen lassen, die soll ich natürlich nicht wegschieben. Aber wenn da keine da sind, sondern bloß, ja, aber ich könnte mir doch denken, sage ich, sie könnten, was soll's. Dafür ist das Leben zu kurz. Also drum bleibt schon übrig, wo gedacht wird, ist jemand, der denkt. Und dass das nicht der Körper als Körper ist, das ist mir auch nochmal evident. Der Körper, also ausgedehnte Materialität. Das, ja, ne? Nur das, er setzt das jetzt gleich und sagt, ja, das ist eben die Seele in mir und macht jetzt den Leib gleich bloß zum Körper. Über diese Grenzen müssen wir noch reden. Aber diese Kernsache ist für ihn eine Einsicht und das sollten wir noch festhalten, es ist kein Beweis. Er drückt das an manchen Stellen zwar so aus mit Ergo, aber er sagt ausdrücklich, das ist eine Intuition und kein Beweis. Da müssen wir beim nächsten Mal, glaube ich, nochmal davon reden. Wir müssen nicht alles beweisen. Was evident ist, kann man nicht beweisen. Denn es leuchtet aus sich heraus ein. Beweisen kann man nur Sachen, die nicht evident sind. Und die sollte man aber zu beweisen versuchen. Das heißt, evidentermaßen auf Evidentes zurückführen. Vielen Dank. Und ich entschuldige mich nochmal, dass wir zu spät angefangen haben.